Herzlich willkommen zum Podcast-Gottesdienst der Kreuzkirche. Heute sind wieder wir beide, Anne und Andreas Ullner, vor den Mikros. Am letzten Sonntag gab es den ersten Live-Gottesdienst seit 8 Wochen wieder in der Kreuzkirche. Juhu, ich war dabei. Und es war, wie soll ich sagen, anders, komisch, aber gut. Und hinterher auf dem Parkplatz haben wir dann doch gesungen. Jetzt haben wir beides in der Gemeinde. Am Sonntag Podcast und Live-Gottesdienst. Andreas, nenn mir doch mal 5 gute Gründe, den Podcast-Gottesdienst anzuhören.
Nicht leichter als das. Also erstens, man kann in aller Ruhe und in Wellness-Socken zuhören. Zweitens, wenn man was nicht verstanden hat, kann man zurückspulen oder das Ganze nochmal hören. Drittens, man kann sogar in Quarantäne hören. Viertens, es ist längst nicht so peinlich, wenn das Handy klingelt wie im Gottesdienst. Und fünftens, man kann ganz laut Halleluja rufen und widersprechen oder sonst was und niemand dreht sich um und guckt.
Halleluja! Und jetzt sage ich dir mal 5 gute Gründe für den Live-Gottesdienst. Erstens, im Haus des Herrn Gottesdienst zu feiern, das ist einfach feierlich. Zweitens, mit anderen zusammen, wenn auch weniger und wenn auch mit Abstand, aber wir loben Gott gemeinsam. Drittens, ich mache mich auf den Weg, ich ziehe was Schönes an, ich zeige, dass der Sonntag mir etwas wert ist. Viertens, ich sehe vorne das Kreuz und ich denke an die vielen guten Begegnungen mit Jesus, die ich hier schon hatte. Und fünftens, wir feiern das Abendmahl. Ich schmecke und sehe, wie freundlich Gott ist. Und andere kommen auch zum Tisch des Herrn. Das verbindet wirklich. Wir gehören zusammen, ob im Live-Gottesdienst oder im Podcast. Heute gehören noch zu uns die musikalisch begabten Yogiko Döhlert, Joschko und Noah Rompel und Roland Tons. Und natürlich ist Henrik wieder am Mischpult. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir für den Sonntag. Ich danke dir für den Gottesdienst, dass wir feiern können. Wir feiern dich. Wir feiern deine Liebe. Und wir kommen heute wieder zu dir mit allem, was uns ausmacht, was uns beschäftigt, was uns von der Woche noch nachhängt. Danke, dass wir bei dir Ruhe finden. Danke, dass wir bei dir Orientierung bekommen und Kraft. Herr, wir freuen uns auf die Begegnung mit dir, denn du bist großartig, du liebst uns und wir können das erleben. Ich bitte dich, dass du diesen Gottesdienst segnest, dass du zu uns sprichst und dass wir deine Nähe wirklich spüren können. Amen. Wie immer gratulieren wir allen Geburtstagskindern der vergangenen Woche, diesmal mit dem Losungswort des Sonntags. Das hat einen schönen Wunsch. Der Herr, unser Gott, neige unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen seinen Wegen. Aus 1. Könige. Also unser Herz soll sich zu ihm neigen und unsere Füße sollen wandeln in seinen Wegen. Sehr schön. Jetzt gibt es Informationen aus dem Gemeindeleben. Der Gottesdienst, der live stattfindet am Sonntagmorgen, dazu müsst ihr euch anmelden. Man kann das im Internet tun oder auch telefonisch. Die Informationen gibt es in der Kreuzkirchenpost. Da steht dann auch am Freitag, wenn sie verschickt wird, ob es noch Restplätze gibt für den Sonntag. Ansonsten kann man sich für die nächsten Wochen schon im Voraus anmelden.
Und dann gibt es wieder ein besonderes Format. Manche fragen, wo bleiben eigentlich Gemeindeforen, Bibelarbeiten, Gesprächskreise der Gemeinde? Die Antwort gibt's ab Mittwoch, 20. Mai um 19 Uhr mit einem ganz neuen Format Kreuzkirche Digital. Wir machen aus der Not eine Tugend und treffen uns im Videoraum. Verschiedene Themen, Anregungen und Gespräche in großer Runde oder in kleinen Gruppen. Wir starten am 20.05. mit einem Vortrag des Willow Creek Leitungskongresses, denn ein größeres Team unserer Gemeinde hat ihn besucht. Also Gemeindeleitung, etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und nun ist es eine Gelegenheit für alle, die dabei waren, den Vortrag nochmal zu vertiefen und für alle, die nicht dabei waren, mal einen Einblick darin zu bekommen. Wir treffen uns im Videoraum. Dort gibt es dann den Link zu dem Vortrag mit Andreas Boppert. Thema ist eine Kirche, in die meine Kinder gerne gehen. Anschließend treffen wir uns im Videoraum zum Austausch. Andreas Boppert ist übrigens der Leiter des Missions- und Schulungswerkes Campus für Christus in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist so ein richtig lustiger Schweizer. Also ihr werdet einen Riesenspaß haben, wenn ihr euch das anschaut. Und es sind auch gute Anregungen, über die es sich wirklich lohnt zu reden hinterher.
Ah, ich kann mich gut erinnern in Karlsruhe auf dem Kongress. Wir hatten richtig Spaß dabei. Und es war irgendwie was sehr wichtig, was er gesagt hat. Das weiß ich noch. Wir können gespannt drauf sein.
Und gleichzeitig hat er die Schweizer so schön hops genommen. Selbst als Schweizer darf er das ja. Und es war irgendwie lustig.
Genau, genau. Ein Tag später ist ja Himmelfahrtstag, ein Feiertag. Dort gibt es traditionell von dem Gemeindebaptistenbund einen Gottesdienst, eigentlich auch live, aber diesmal auch im Internet. Ein spannendes Programm haben sie da zusammengestellt und es ist per Livestream zu empfangen. Das steht auch in der Kreuzkirchenpost. Und auch heute sammeln wir die Kollekte ein. Sie ist für die Gemeindearbeit. Immerhin geht es in dem Bibeltext, der heute zur Predigt gehört, auch um Geld. Ihr könnt gespannt sein. Vor der Predigt singen wir noch gemeinsam oder hören ein Lied. Deine Gnade reicht. Befreit durch deine Gnade, das haben die Musiker ausgesucht und ich habe mich richtig gefreut. Es gehört nämlich zu meinen Lieblingsliedern.
Warum das?
Ja, guck doch mal den Text an, da ist alles drin, dass die Gnade reicht. Das ist doch die beste Botschaft für Perfektionisten und Macher. Wenn ich denke, ich müsste alles in der Hand haben, dann höre ich das. Deine Gnade reicht. Für alles, was schon gelaufen ist, für heute und für alle Zeiten. Ich kann mich richtig fallen lassen in dieser Gnade und aufatmen. Und meine Antwort ist jetzt kein Arbeitsprogramm, das ich abspulen muss, keine guten Tatenliste, sondern, wie heißt es in dem Lied so schön, meine schönste Melodie, also meine Werte, meine Initiative, mein Verhalten, meine schönste Melodie erzählt ganz selbstverständlich von Gottes Liebe. Ich wünsche mir, dass es so ist.
Baby, cool.
lese euch einen Abschnitt aus Lukas 18 vor, Kapitel 18 bis 27. Wir sind ja in einer Predigtreihe zum Thema Reich Gottes, was es bedeutet, wie man darin lebt. Und dazu passt auch dieser Text. Jesus wurde von einem angesehenen und reichen Mann gefragt: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann antwortete: An diese Gebote habe ich mich von Jugend an gehalten. Aber etwas fehlt dir noch, sagte Jesus. Verkauf alles, was du hast, und verteil das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Jesus merkte es und sagte: Wie schwer ist es doch für die Reichen, in Gottes neue Welt zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten ihn seine Zuhörer entsetzt. Er antwortete: Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Jesus provoziert hier mächtig. So verantwortungslos kann doch Jesus gar nicht sein. Man hat doch schließlich Verantwortung. Oder sollen wir irgendwann im nächsten Winter auf dem Warmluftschacht im Kaufhof sitzen und Mundharmonika spielen? So ähnlich dachte wahrscheinlich auch der reiche Mann, und er zog traurig davon. Jesus, bist du nicht ein bisschen extrem? Kannst du uns unsere anständige, abgesicherte Wärme, das 6 Jahre alte Auto, die 80 Quadratmeter Wohnung und den bescheidenen Luxus nicht gönnen? Was ist das für ein Mann, der Jesus hier anspricht? Offenbar kein oberflächlicher Typ, und das imponiert mir erst einmal. Mindestens stellt er gute Fragen. Wie gewinnt mein Leben Tiefe, Format, Wert, Sinn? Wie komme ich aus der Mittelmäßigkeit heraus? Wie bekommt mein Leben Qualität, die ewig genannt werden kann? Dabei gehört der Mann nicht zu jenen griesgrämigen Menschen, die auf den Materialismus schimpfen, während sie sich ihren Latte Macchiato aus dem sündhaft teuren Schweizer Vollautomaten zapfen. Das Erbe, das er bekommen hat, das will verwaltet werden. Er geht verantwortungsbewusst damit um. Ethisch ist sein Verhalten einwandfrei. Wir lesen: Der Mann antwortete, an diese Gebote habe ich mich von Jugend an gehalten. Aber es fehlt etwas in seinem Leben, ganz offensichtlich. Was löst die Geschichte bei dir aus? In Corona-Zeiten kommen viele Menschen neu zum Nachdenken. Ein Nachdenken, zu dem uns schon die Klimakrise hätte führen können. Die hat früher begonnen, sie hat weitaus schlimmere Auswirkungen. Aber sie hat nicht zu den gleichen Reaktionen geführt. Aber sei es drum. Jetzt jedenfalls fragen wir uns: Wie viel Sicherheit brauche ich? Was bedeutet mir meine Freiheit? Wie viel Luxus sollte ich mir leisten? Was macht mein Leben aus? Was ist wirklich wichtig? Offensichtlich reicht es nicht aus, gut versorgt in einem der reichsten Länder der Welt zu leben. Das war schon vor der Krise sichtbar. Wie viele Menschen sind gut versorgt und doch unzufrieden mit ihrem Leben? Sie genießen den Luxus und werden selbst ungenießbar. Oder wie Andreas Malessa es gesagt hat: volle Börse, leere Herzen. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Er erzählt Gleichnisse vom Reich Gottes, wie ein Mann, der eine kostbare Perle gefunden hat, alles verkauft, um diese eine Perle zu bekommen. Keine Sekunde zögert er. Die Begeisterung vibriert förmlich. Im Podcast und im Live-Gottesdienst der vergangenen Woche war davon die Rede. Hat der reiche Mann dieses Gleichnis gehört? ahnt er etwas von dieser begeisternden Spiritualität, voller Freude, Sinn, Hingabe? Davon hätte er auch gern was. Nur leider lässt sich das nicht kaufen und das ist ja offensichtlich. Also Jesus, könnte ich das bitte haben? Auch noch haben? Also so zu allem anderen, so obendrauf? Eigentlich ist mein Leben ziemlich perfekt, aber diese Leere in mir, die hätte ich doch gern noch gefüllt, dieses Sinndefizit behoben. Ich wäre gerne reich, zufrieden und selbstzufrieden einerseits und als Zugabe voller Sinn, Freude und innerer Stärke. Und dann am Ende ans Ziel kommen. Das wär's doch. Was ist da mit Jesus? Wahrscheinlich denkt der Mann, wie viele reiche Menschen zu allen Zeiten, am Ende werde ich kriegen, was ich will. Also wirft er sich in Bossklamotten vor diesem Wanderprediger Jesus nieder, dem man ansieht, dass er manche Nacht draußen übernachtet und sagt, was muss ich tun, um das zu kriegen? Die erste Antwort, sie ist verblüffend einfach und für jeden Juden selbstverständlich. Jesus antwortet, halte das erste Gebot. Also er sagt es nicht direkt, aber es steckt in seinem seelsorgerlichen Rat eigentlich ein Tadel. Jesus entgegnet, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, habe keine anderen Götter neben mir. Nur einer ist wirklich gut. Warum keine anderen Götter neben ihm? Weil die nur versklaven. Wie heißen diese Götter? Ach, die haben viele Namen. Effizienz, Mammon, Profitsucht, Leistungsdruck, Ichsucht. Wir kennen all diese Namen. Und wir wissen auch, wohin das führt. Wir wissen, dass wir unsere Erde nachhaltig unbewohnbar machen. Wir wissen, dass wir mit unserem Wohlstand in Europa und Amerika die Armut und den Hunger der Welt mitverschulden. Ich denke nur an die Agrarpolitik der EU. Die ist ein gutes Beispiel dafür. Nach Berechnungen von Oxfam besitzen 85 Menschen so viel Kapital wie die ärmere Hälfte der Welt zusammen. Da stimmt doch was nicht. Und wir wissen das, alle wissen das. Der Theologe und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer hat gefragt, kann es an den Anlagen liegen, dass immer mehr in den Anlagen liegen? Es ist offensichtlich, nicht alles, was in unseren Augen und nach dem bürgerlichen Gesetzbuch rechtens ist, ist in den Augen Gottes auch gerecht. Gott hat das letzte Wort dazu. Und er ist immer der Anwalt der Schwachen, der Unterdrückten. Er ist der Sieger auf der Verliererseite. Zurück zu dem reichen Mann. Er ist also kein oberflächlicher Typ, er sucht nach Orientierung, er will leben und nicht nur konsumieren. Er will frei sein und nicht Spielball von Sachzwängen, Objekt von Werbefachleuten und Konsument in der Statistik. Und genau da kommt das erste Gebot ins Spiel. Wir haben so viele Stimmen, die uns sagen wollen, wo es lang geht, die uns ihre Gebote aufdrücken, Machtworte des Zeitgeistes. Du musst immer mehr konsumieren. Du musst Angst haben um dein Leben. Du kannst gar nichts ändern. Das sind Sachzwänge. Klaus Hofmeister und Lothar Bauer-Ochse haben 2001 schon ein Buch herausgebracht, Machtworte des Zeitgeistes. Wer mithalten will in der Gesellschaft, muss ihre Autorität anerkennen, schreiben sie, und kritisieren das zugleich. Es sind größtenteils Worte, die 2020 immer noch machtvoll sind. Beschleunigung, Erfolg, Event, Fitness, Flexibilität, Individualität, Marktwert, Mobilität, neu, online, Spaß. Und heute kämen einige Worte dazu. Folge diesen Werten und du bist auf der Siegerseite. Was heißt das nun im ersten Gebot? Wenn du spürst, das ist nicht Gottes Wille, sagst du Nein, auch zu diesen Machtworten, auch wenn du dich damit gegen den Trend stemmst. Wenn du spürst, dass Gott dich braucht, sagst du ja, auch wenn es dich viel kostet und alle den Kopf schütteln. Wenn alle klagen, dankst du Gott. Wenn alle die Angst um Wohlstandsverlust umtreibt, hast du immer noch genug weiterzugeben. Du bist reich, denn du gehörst Gott, dem Herrn, der dich liebt und sonst niemand. Alle diese Worte und Werte, diese Machtworte haben natürlich auch Bedeutung für dich, aber sie haben nicht das letzte Wort. Das ist die erste und grundlegendste Lektion, die Jesus dem reichen Mann erteilt. Dann die zweite Lektion, halte die übrigen Gebote. Ich nenne mal ein paar. Fertige dir keine Götzenstatue an, sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Ehre deinen Vater und deine Mutter, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört. Der Mann seufzt. Alle diese Gebote habe ich von Jugend an gehalten. Warum erfüllt mich das nicht? Überall Gebote, überall Moral. Esst vegan, fahrt kurze Strecken mit dem Fahrrad, seid nett zueinander, aber bitte mit Distanz, 1,50 Meter mindestens. Bitte MNS-Masken tragen und in die Armbeuge niesen. Überall vernünftige Gebote. Der Ökotipp, Gesundheitstipp, Ernährungstipp, Schönheitstipp, Frisurentipp. Ich unterstütze Fridays for Future, benutze Zahnbürsten mit Bambusstiel und spare auf ein Elektroauto. Alle diese Regeln, sagt der reiche Mann, haben meine Sehnsucht nicht gestillt. Ich will nicht nur vorschriftsmäßig leben, sondern Sinn spüren. Ich will glücklich werden, weil ich weiß, dass ich richtig bin, nicht nur, dass ich richtig lebe. Und ich will einmal in Frieden sterben. Das ewige Leben schmecken. Ein Leben, das nicht irgendwann vergeht, sondern eines, das Bestand hat. Dazu nun die dritte Lektion. Folge Jesus. Originalton. Aber etwas fehlt dir noch, sagte Jesus. Verkaufe alles, was du hast und verteile das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Dein Herz hängt noch zu sehr an deinen irdischen Schätzen und die Grenze ist bekanntlich hauchdünn zwischen einem, der besitzt und einem, der besessen ist. Also investiere in die neuen Werte. Wenn dein Herz an seinem Schatz im Himmel hängt, kann ihm hier viel weniger passieren. Das nun hat der reiche Mann nicht erwartet. Nachdenklich sieht er sich die Menschen an, die Jesus da um sich gesammelt hat, die Jüngerinnen und Jünger. Wen sieht er da? Petrus, der seine vollen Fischernetze zurückließ. Simon Matthäus, der Beamte, der von seinem Rentenanspruch aufstand. Johanna, die Frau des Finanzministers Chusa im Tempel des Herodes, die ein Leben als High Society Lady verließ, um Jesus nachzufolgen. Und Zachäus, der seine Korruptionskonten auf den Caymans auflöste und das Geld verteilte. Sie wirken eigentlich nicht wie fromme Spinner, die darauf warten, dass sie irgendwann ein Raumschiff abholt. Sie sind schon richtig im Leben. Aber so leben? So frei? Aber gleichzeitig so ohne Sicherheiten? Als der Mann das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Die Angst vor der unbekannten Freiheit ist bei ihm größer als die Angst vor der bekannten, sicheren Enge. Wenn meine Schmerzen nicht größer sind als die Angst vor dem Zahnarzt, werde ich keine Hilfe suchen. So geht er traurig seines Wegs. Gebote halten, das ist okay. Aber Jesus nachfolgen? Lieber nicht, das ist mir zu unsicher, zu kostspielig. Zu viel Vertrauen kann ich jetzt nicht investieren. Jesus merkt's und sagt, wie schwer ist es doch für die Reichen, in Gottes neue Welt zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Die Jüngerinnen und Jünger sind wirklich entsetzt und ich wäre es jetzt auch gewesen. Wer kann denn überhaupt in Gottes Reich kommen? Wer kann in dieses Leben hineinwachsen, nachdem sich der reiche Mann schon damals sehnte? Diese Spiritualität leben, diese spürbare Atmosphäre der Versöhnung mit Gott, mit sich selbst und mit anderen, diese königliche Freiheit, erfüllt von Gottes Geist. Wie soll das gehen? Ist Jesus nicht so extrem? Wenn seine Freunde wie etwa Maria und Martha kein Haus und nichts im Kühlschrank gehabt hätten, wäre Jesus auch hungrig geblieben. Und noch eine Frage stellt sich mir. Soll dieser reiche Mann nun verloren sein, weil er sich nicht von seinem ganzen Reichtum trennen konnte? Ah, das habe ich nicht gesagt, höre ich Jesus antworten. Ich habe ihm nicht gesagt, du wirst ab heute in der Hölle schmoren. Über sein jenseitiges Leben entscheidet allein Gott, der Richter. Der Mann wollte etwas wissen über sein diesseitiges Leben, wie man ewiges Leben hier und jetzt schon schmeckt. Und richtig, wenn der Grad der Armut darüber entscheidet, wer in den Himmel kommt, also je ärmer, desto frömmer, ist das nicht wieder Leistungsdenken, nur mit anderem Vorzeichen? Nein, nein, sagt Jesus, ich habe ihm ja auch nicht gesagt, hör ab heute sofort auf zu arbeiten und Geld zu verdienen. Aber in seiner Situation war er so bestimmt und geknechtet und fixiert und so gefangen im Streben nach Sicherung, Besitzstandswahrung, Besitzvermehrung, Statussymbolen, dass der Rat für ihn nur so lauten konnte. Er hat eine Position, andere schauen zu ihm auf, er hat Vorteile, er steht auf Stelzen, aber so kann ihn keiner umarmen. Jesus lässt mich nachdenklich zurück. Was soll ich nun tun? Wie kommen die Armen zu Gott und die Reichen durchs Nadelöhr? Die Antwort gibt die Bibel. Es ist allein Gottes Gnade, die Reiche und Arme rettet. Da bin ich jetzt aber froh, denkt der geneigte Predigthörer. Ich hatte schon Angst, ich müsste alles verkaufen. Dann also doch Gnade. Okay, passt. Im frommen Rahmen ist es ja immer so. Ist es so? Ich bin okay, du bist okay, wir sind alles nur Menschen, ach ja. Ich glaube, ganz so billig ist es nicht. Dazu ist es viel zu teuer bezahlt, mit dem Leben des Sohnes Gottes, der stellvertretend starb. Die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit, das Erbarmen Gottes ist so wertvoll und so wichtig und bedeutsam, dass nichts bleiben kann, wie es ist. Wenn du das begriffen und gespürt und für dich angenommen hast, dann hat das natürlich Konsequenzen. Und das kann bedeuten, alles abzugeben. Das kann auch bedeuten, dass ich mit meinem Besitz umgehe als Leihgabe, damit ich etwas damit anfange. Jesus sagt, investiere in die neuen Werte, investiere in den Himmel. Auf Madagaskar habe ich viele arme Hütten gesehen aus Holz, Stroh und Lehm. Und dazwischen feste, stabile Häuser aus Stein. Nur, das waren die Gräber. Die Gräber waren den Menschen wichtiger als ihre Wohnhütten. Warum? Nun, sie sagen, da bin ich ja länger drin, womit sie zweifellos recht haben. Das möchte ich nun keinesfalls empfehlen, aber als Bild ist es zu gebrauchen. Investiere in die neuen Werte im Himmel, Glaube, Liebe, Hoffnung, Vertrauen. Dann wird dein totes Kapital zu einer Investition. Dann kannst du auf eine wunderbare Weise dein Wohnzimmer und dein Auto, deine Zeit und dein Geld, deine Begabung und deine Kraft, deinen Charme, deinen Humor, deine Teamfähigkeit, deine Ausdauer, deine sämtlichen Besitztümer, alles, was du dir angeschafft hast, alles, was dich ausmacht und interessant macht, auch zum Nutzen und zum Heil anderer Menschen einsetzen. Und es wird Teil des Reiches Gottes sein. Ich denke an Petrus. Er war Fischer. Eines Tages hat er sein Netz voller kleiner Fische verlassen und ist mit Jesus gegangen und hat Freunde gewonnen. Freunde auch für Gott. Und mehr als das. Endlich einen großen Bruder, einen väterlichen Freund, endlich die Mutter in Christus, die geistliche Mutter finden, die man irdisch vielleicht nie hatte. Das sind Werte, das bringt eine Lebensqualität und deshalb ist der Mann ja traurig weggegangen, weil er ahnte, was er in diesem Moment ausgeschlagen hatte. Wir sind also aufgefordert, mit den Besitztümern unseres Lebens umzugehen, als hätten wir sie nicht. Und das heißt nicht, unser Herz daran zu hängen, sondern sie als Investitionsgüter Gottes für diese Welt zu verstehen. Ist das zu schwer? Ganz sicher. Aber es geht ja gar nicht darum, dass wir uns moralisch anstrengen und versuchen, die Leiter zum Himmel wenigstens zur Hälfte hochzukommen. Es geht um diesen Schatz in deinem Herz. Und es ist eine Freude, wenn du diesen Schatz gefunden hast. Sonst ist es nur Krampf. So haben schon Menschen anders auf den Ruf Jesu reagiert als der Mann aus der Geschichte. Und dann war es doch nicht zu schwer. Sie haben ihre Wohnung aufgegeben und sind nach Ecuador gezogen, um den Ärmsten der Armen zu helfen und sind beschenkt worden mit wunderbaren Menschen an ihrer Seite. Sie haben eine Zeit in ihrem Leben nicht in Karriere investiert, sondern in die Sache Gottes und haben in einer Schule in Malawi ausgeholfen und sie haben so viel an Persönlichkeit und Format gewonnen. Andere haben treu ihre Gaben eingebracht, jede Woche für etwas gesorgt, was der Gemeinde hilft, was Menschen hilft, Kinder versorgt, Kuchen gebacken, die Verwaltung sauber geführt, Senioren in Corona-Zeiten angerufen und für schöne und mitreißenden Lobpreis gesorgt, selbst wenn keiner live zuhört und niemand applaudiert. Wieder andere haben angefangen, ihren Zehnten zu geben und sind dabei nicht ärmer geworden, im Gegenteil. Mit Überraschung haben sie festgestellt, dass ihre finanziellen Sorgen geringer geworden sind. Jesus fordert dich auf, mit allem, was du hast und bist, folge mir nach. Und du trittst ein in Gottes Reich, gewinnst das ewige Leben.
Ich hätte mich so gefreut, wenn die Begegnung des jungen, reichen Mannes mit Jesus so ausgegangen wäre, wie wir das letzte Woche in den Gleichnissen mit dem Schatz im Acker und dem Perlenkaufmann gehört haben. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn einer Jesus wirklich begegnet, dann passiert immer etwas Wunderbares und Faszinierendes. Dann kann man nicht anders, als sich Jesus anzuvertrauen.
Na, aber woher weißt du, dass das das letzte Wort war von dem Mann?
Ach so. Ja, ich habe jetzt nur gedacht, ich sehe bei dieser Geschichte wirklich, dass Jesus Nachfolge etwas kostet. Und zwar gar nicht wenig. Was machen wir jetzt damit? Ich denke, es ist gut, jetzt vor Jesus zur Ruhe zu kommen und seine ernste Einladung wirken zu lassen. Und dann möchte ich meine gute Entscheidung treffen. Die Lieder, die wir vom Musikteam jetzt hören, die sind eine gute Hilfe dazu.
Der Mittelpunkt in meiner Stimme.
Herr Jesus, ich gehöre zu dir. Das ist so gut zu wissen, dass du gut bist. Du meinst es immer gut mit mir. Und du kommst mir immer wieder neu entgegen und zeigst mir das. Danke, dass du mich zu dir gezogen hast. Ja, Herr, bei dir macht mein Leben Sinn. Und ich will gerne bei dir sein, bei dir bleiben, auf dich hören. Danke, dass du liebevoll zu uns sprichst. Danke, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben, in unserer Gemeinde sein willst. Wir laden dich dazu ein.
Und danke auch für die Herausforderung, die ich gerade heute wieder gehört habe. Ich merke ja, wie gesettelt, wie sicherheitsbetont ich lebe. Du forderst mich ganz schön heraus und ich bitte dich für alle, die sich herausgefordert fühlen. Komm uns nahe, Herr. Wir möchten dir vertrauen, das Vertrauen dir auch entgegenwerfen. Gib uns dazu die Kraft deines Geistes. Herr, ich bitte dich aber auch weitergehend für unsere Gesellschaft, Herr. Das gesellschaftliche Klima wird gerade wieder rauer. Es gibt Auseinandersetzungen, die sind rational nicht mehr nachzuvollziehen. Ich bitte dich um das gesellschaftliche Klima, Herr, dass das Gespräch und die Vernünftigkeit die Oberhand behält. Bewahre uns bitte auch vor einer zweiten Infektionswelle, Herr, und segne alle, die sich bemühen, damit es sicher bleibt. Ich bitte dich für die, die sich gerade um gar nichts bemühen können, die einfach ausgeliefert sind. Herr, erbarme dich über die Flüchtlinge, über die Menschen in den Slums, in den Ländern mit zu schwachen Gesundheitssystemen. Auch wir wollen nicht vergessen, uns derer zu erbarmen.
Wir beten gemeinsam und ich lade euch ein, zum Vater Unser und auch zum Segen aufzustehen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so bitte ich um den Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Amen. Mit einem Evergreen, einem altbekannten Segensgebet, verabschieden wir uns aus diesem Gottesdienst.
Und um 12 Uhr ist die Fortsetzung, der sogenannte Gottesdienst Extended, eine Mischung aus Kirchencafé, Predigtnachgespräch, Winken, Grüßen und Austausch mit einigen Menschen, die wir uns nicht aussuchen. Es gibt dann spannende Gruppen. Das wird schön. Tschüss, ich hoffe, wir sehen uns.